Doch sehr.
So, du übernimmst Golden irgendwann mal hier diesen Podcast. Also wir haben ein bisschen
Vorteil. Ich lade euch ein. Muss ich keine Sorgen machen.
Relativ geschminkt.
Relativ geschminkt. Oh, it's possible, toll. If you want me to. Ja. It's possible.
Willkommen zurück bei Relativ Ungeschminkt, der Leitkultur in dem Podcast.
Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du Fritteuse sagst.
Die Fritteuse
oder die Pop-Diva unter den.
Die Pop-Diva-Fritteuse unter dem Podcast.
Und schon haben wir die Schleife zurück zur letzten Folge. Wir haben großes Feedback bekommen, dass es mehr geben muss.
2026 ist bis jetzt ein
fantastisches Jahr. Und das wissen wir, weil wir noch in 2025 in dieser Endlosschleife festhängen. Wir sind zwiede Jahr. Zwischen den Jahren, keiner weiß, welcher Tag ist und warum. Aber wir haben alle Hosen an oder ich einen Rock. Cheers. Cheers. Wir sind zu dritt, ihr wisst das schon.
Endlich die. Du hast deine Pyjama-Hose gar nicht an.
Nein, aber sie ist gut im Rücken.
Okay.
Nein, ich du hast einen doch tollen Rock an.
Danke.
Ich bin ganz neidisch, ich will ihn auch.
Ja, und der kratzt, wie du hier sehen kannst, diese arme One-Way-Strumpfhose auch.
Stört mich nicht.
Aber sonst würde er mein Bein blutig kratzen.
Ich glaube, Olivia wird nackt nach Hause fahren.
Oder in der Pyjama-Hose.
Ja.
Wir waren ja bei den ganzen.
Ja, wo waren wir denn?
Beim Pop, bei den 90ern und alles. Und ich würde gerne ein bisschen das Fass aufmachen der Pop-Diven.
Ich bin übrigens immer noch da.
Ja, genau. Ja,
Matthias ist noch immer da.
Die armen Leute müssen noch mehr von mir hören.
Matthias geht auch nicht mehr heim. Jetzt zieht er ein.
Meldezettel beantragt.
Ja.
Ich habe schon Alkohol ausgeschüttet, das läuft hier.
Ja gut, zum Schluss schmeißen wir die Gläser nur noch.
Einen neuen Rock habe ich auch schon.
Okay, also, was war jetzt das Intro?
Ich weiß nicht.
Ihr wisst ja, wir haben nicht aufgehört, Haselnuss-Schnaps zu trinken, aber wir sind jetzt ganz gediegen auf Cremant umgestiegen.
Speak for yourself.
Ja. Ich habe auch schon Schnaps, naja, gut. So, Firas.
Pop-Diven, los geht's.
Pop-Diven.
Erstes Wort, erstes Stichwort, Madonna.
Oh Gott.
Ja.
You shouldn't say that.
Ja, aber wir sind
willkommen
doch
bei den nächsten 9 Stunden.
Popkulturelle Analyse.
Ja.
Wir geben Auskunft. Naja, come on. Wir sind beide mit Madonna groß geworden.
Yes.
Und
sie ist die Pop-Diva of gays of a certain age.
Ja. Das und
Queen of Pop.
Man muss es ihr wirklich lassen. Da werden wir jetzt eh noch drauf eingehen, aber sie ist ja trotzdem für viele der Blueprint.
So ist es.
Ja. Also
damit ist das Thema
erledigt. Tschüss, schönen Nachmittag.
Ja, danke, dass ihr dabei wart und die Folge endet auch schon.
Wir hören uns in 2027.
Möchtest du gar nichts dazu sagen?
Doch. Ja, nein, ja. Ich bin ein riesen Madonna-Fan, ein wirklich sehr großer Madonna-Fan. Ich bin seit 1993, wobei ich war es ein bisschen. Also ich find ihre Entwicklung jetzt so in den späteren Jahren ein bisschen schwierig.
Musikalisch.
In jeder Hinsicht, aber auch musikalisch, und ich glaube, musikalisch wiegt am schwersten. Ich glaube, Madonna ist einfach für viele queere Menschen mit Betonung auf schwule Männer in unserem Alter, also in meinem Alter so mit 40er, glaube ich, die prägende Pop-Diva, würde ich so sagen.
Neben Kylie.
Ja, ja.
Kylie ist musikalisch immer sehr nah an der Queer Community gewesen, würde ich sagen, und ist eine fantastische Sängerin auch und fantastische Interpretin und so weiter, aber sie hat nie nie geschafft, vom Popstar zum Pop-Artist zu werden, was Madonna aber schon gemacht hat.
Das ist nämlich, glaube ich, der Unterschied, wenn man jetzt die zwei vergleicht. Also ich vergleiche immer so, Kylie ist ein bisschen so der Schokoriegel an der Supermarktkasse. Also der geht immer.
Voll.
Aber
High Quality.
High Quality, das ist der Gute.
Nicht Hofer oder nein, Lidl oder so.
Nein, 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 das ist das Kinder Bueno.
Das Kinder Bueno, das ist sehr schön.
Ja.
Creamy.
Und qualitativ halt ungeschlagen. Also ich finde ja, ich war ja...
Im Gegensatz zu Madonna, finde ich, kann man Kylie immer noch hören. Ja, also alles. Auch, dass es jetzt rausbringt, ja, ist sehr, sehr gute Popmusik.
Ja. Und ich war ja dieses Jahr beim Konzert. Mhm. Und das war ja so...
Letztes Jahr.
Dieses Jahr, im Juli.
Ja.
Letztes Jahr.
Zurück in die Zukunft.
Ja, Im Jahr 2025.
Ja. War Anfang Jänner bei einem Kylie-Konzert, das es nicht gab.
Am 1. Jänner gleich mal Kylie-Konzert.
Scheiß aufs Neujahrskonzert. Ich gehe zu Kylie. also die Setlist ist halt ein Wahnsinn.
Yeah.
Also der Katalog ist, der kann sich wirklich sehen lassen. Und es war so schön zu sehen, wie sie auch die ganzen alten Sachen in die Neuzeit gebracht hat, also bis sie wieder neu interpretiert hat, aber den Kern so bewahrt hat. Mhm. Und es ist einfach so, du merkst einfach so, das war, ist alles qualitativ einfach so hochwertig. Mhm. Weiß aber, glaube ich, das ist der Unterschied, weil es eben nicht diesen Anspruch hat mit, ich möchte jetzt die Artist sein und ich habe ein überbordendes Konzept, das drüber liegt, und wenn du das nicht verstehst, schließt sich dir die Musik nicht mehr. Mhm. Hallo Madonna.
Wie geil wir um Madonna auch herum schiffen.
Wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu.
Aber wir müssen hier mal den
Raum öffnen.
Den Raum öffnen, hier mal alles mal.
Was ist dein Lieblings-Kylie-Song,
Olivia? Pop Diva. Ich muss sagen, das ist jetzt eine gemeine Frage, weil ich kenne gar nicht so viele Songs, glaube ich, von Kylie. Ja.
Ich konnte sie noch
nicht. Dreh ihr Mikro ab, wie das.
Ja, ich frage mich eh, warum wir noch
befreundet sind. Was macht sie hier?
Also ich mag die Sachen, die man sozusagen wirklich aus dem Radio halt kennt, aber ich bin da jetzt nicht so, also ich mochte zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil wir in der letzten Folge ja auch über Male Artists gesprochen haben, da mochte ich tatsächlich
Where the Wild Roses Grow.
Nein. Mit Robbie Williams.
Kids. Ah.
Kids. Auch einer unserer Dance-Standards.
Ja, stimmt. Ja. Das tanzen wir auch über.
Ja. Aber ja, deswegen würde ich jetzt mal den nehmen, weil den finde ich irgendwie, ich weiß nicht, sie bringt da so eine gute Mischung rein, die irgendwie diesen Counterpart zu Robbie Williams, den ich jetzt so nicht so höre. Ich mochte dieses Swing-Album von ihm ganz gerne irgendwie, ehrlicherweise. Aber ansonsten, ja, das würde ich jetzt sagen.
Das Konzept hinter dem Lied war ja, dass sie quasi, dass es Grease, dass quasi eine neue Interpretation von Grease ist.
Wirklich?
von John Travolta und Olivia Newton-John. Also das war quasi so die Idee. Das siehst du auch in der Choreo im Video, wo du quasi dieses Shaking
stimmt, wie
ist eine Anleihe. Also das war quasi die Idee hinter dem Duett.
Interessant, ja, okay.
Ja. Ja. Mhm. Was du nämlich auch in der letzten Folge gesagt hast, Humor. Kylie ist auch sehr lustig.
Ja, stimmt.
Also das siehst du auch in Interviews und so, und die ist sich auch für keinen Scherz zu blöd. Also die ist einfach so, glaube ich, eine lustige Frau.
Ja.
Und die macht auch diese ganze Musik mit sehr viel Humor.
Voll.
Die hat es auch geschafft, dass man jetzt sozusagen sie einigermaßen als Person, also das Einzige, was ich mich erinnern kann, war diese Aufruhr damals in den 90ern, wie kann man mit, was war sie, 40, in der Hot Pants. Das war irgendwie
Spinning
so,
Around.
Ja, genau, Spinning Around. Aber
dann kam Christina Aguilera.
Ja, aber die war jünger.
Ja, eh. Aber,
das war dieses Einzige, wo man das Gefühl hatte, die wird so auseinandergenommen. Ansonsten habe ich das Gefühl, die wurde irgendwie so als Persönlichkeit einigermaßen in Ruhe gelassen, oder?
Ja, weil sie auch, glaube ich, nicht viel von ihrer Person in ihrem Job verarbeitet hat.
Ja. Keine Ahnung, was
es war. Auch, sie hatte ja Brustkrebs dann irgendwie so 2007.
Ja, 2007, ja.
Und dann hat sie ein Album rausgebracht, das einfach nichts, das überhaupt nicht reflektiert hat. Und es gab so unter den Fans so ein bisschen eine Enttäuschung, weil sie gehofft haben, dass sie quasi damit dieses Thema jetzt auch aufarbeitet. So diese Krebserkrankungen und so weiter. Und das war einfach, sie hat einfach weitergemacht, wo sie aufgehört hat.
Ja.
Und das
finde ich
sehr. How dare she. Aber das ist, finde ich, sehr, ist sehr bezeichnend für Kylie, weil einfach ihr privates Leben findet nicht in der Musik und in ihrer Kunst statt.
Ja. Ja.
Und das ist genau das, was wir gemeint haben. Also es ist quasi das ist einfach super Musik, sie ist eine super Sängerin, sie ist super Performerin, sie hat super Kostüme, bla bla bla. Aber es hat nichts jetzt wirklich unbedingt mit ihr zu tun.
Ja. Ja,
also das höchste aller Gefühle, glaube ich, war eh bei der Ex-Tour, wo sie bei einem Segment irgendwie so auf einem Totenkopf sitzend in die Bühne reingetragen wurden. Und das war schon das einzige quasi Acknowledgement, so ich bin quasi dem Tod von der Schippe gesprungen.
Aber das ist auch irgendwie, es ist meine Theorie, warum Can't Get You Out of My Head ihr größter Hit ist. Was man ja, glaube ich, so sagen kann, das ist der größte Hit ihrer Karriere, obwohl jetzt Padam Padam ja auch ziemlich gut. Aber ich glaube, dass das der größte Hit ist, weil es da irgendwie ein bisschen Meta auch wird, weil der Refrain ist la la la.
Ja,
ich meine, das ist der Text vom Refrain.
Das können wir heute noch singen.
Ja, das kannst du mit 3 Promille heute noch singen.
Und im Grunde ist das quasi so eigentlich ein Meta-Kommentar auf ihre Musik. Sie wollte da nie irgendwie groß was erzählen. Ja. Ich meine, es sind die üblichen Themen, Liebe und Stärke und Self-Empowerment, alles wichtig. Aber es war nie so eine, weißt du, wo ihr die Message unglaublich wichtig war.
Schreibt sie ihre Songs selber?
Sie schreibt mit, ja.
Schreibt mit, okay. Ja.
Aber und der Moment, wo sie das quasi, wo sie jegliche Message rausgenommen hat und nur mehr Lalala gesungen hat, das war also, quasi, das wollten wir von dir.
Ja, genau.
So. Wobei, zum Beispiel bei Kylie, was ich bis heute sehr liebe, und ich glaube, das ist ihr most artistic Album, ist das Body Language Album.
Stimmt.
Weil das so, ja, das hat so 2, 3 sehr poppige Sachen auch, wo du sagst, ja, das kann man so spielen, aber das ist so, will man sagen, das künstlerisch anspruchsvollste von ihr.
Ja, aber rein, auch wieder rein musikalisch.
Also ja,
hat nichts mit ihr.
Nein, hat nichts mit ihr gar nichts zu tun, aber das war so, und ich finde, das hat sie auch richtig gemacht, weil
am Peak.
Ja. Weil das Fever-Album, eben wo Can't Get You Out of My Head drauf war, war ja Riesenerfolg und das erste Mal, dass sie sogar ein bisschen in den USA stattgefunden hat. Das ist ja der Witz dran. Kylie hat in den USA nie den Durchbruch gehabt.
Ja.
Nie geschafft. Jetzt gerade wieder mit Padam Padam.
Ja, und Can't Get You Out of My
Head war damals, aber für die US-Amerikaner ist sie ein One-Hit-Wonder. Mhm. In Wahrheit.
Ja, stimmt.
Was ich ja nicht verstehe. Weil es einfach so mehr Popkultur oder mehr gefälliger Pop-Sound geht fast nicht mehr als Kylie.
Aber du kennst doch die Amerikaner. Ja, weil das ist Dance-Music. Das ist Electronic Dance-Music in Wahrheit. Und das hat es schwer in den USA.
Ja,
das ist nicht deren Main-Genre.
Stimmt. Und da fand ich es dann toll, dass sie nach diesem sehr erfolgreichen Album dann nicht gesagt hat, so, und das gleiche jetzt nochmal, sondern was komplett anderes eigentlich gemacht hat, was sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Und bleibt dabei. Mehr Qualität als Kylie geht fast nicht.
Ist Slow dein Lieblingssong von ihr? Slow war die erste Single von diesem Body Language
Album. Ich mag das Lied sehr, es ist sicherlich nicht mein Liebling. Vom Album oder generell?
Generell.
Oh.
What's your favorite?
Ja, eben jetzt. Mich hat der sonst Messer ausgeliefert. Das schaut immer, wo er bleibt.
Na, das ist bei Kylie so schwierig.
Das ist schwierig.
Das ist so schwierig, weil ich so viel mag. Ich glaube, ich bleibe bei Love at First Sight.
Tatsächlich, das ist toll.
Ja, weil das ist einfach. Also, da mache ich das Video so gern, weil das ist auch zeitlos. Das ist so toll, das Video. Ich mag einfach wirklich fast jedes Kylie-Album. Oder für jedem Album mag ich irgendwas.
Sogar das Country-Album.
Ja. Die erste Single-Auskopplung war gut.
Ja,
voll. Welche war die?
Dancing.
Ja.
Habe ich gerade nicht im Ohr.
Ich glaube, das Country-Album ist auch relativ vernachlässigt. Das ist auch das Ding, es spricht mich so vom ganzen Ding am wenigsten an, aber wenn du es dir anhörst, denkst du, solide produziert. Das ist jetzt nothing to write home about, aber quasi so, I'm not mad about it. Es ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, ist das ein Scheißdreck. Das ist es überhaupt nicht.
Dein Lieblingssong?
Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, bei mir ist es Slow. Also ich finde, Slow ist wirklich. Es trifft sich einfach mit diesem Anspruch, dem qualitativen Anspruch, und es ist einfach auch so zeitlos. Also sie hat das in ihrer Jahre später in ihrer Disco-Ära wieder reinvented, und es war immer noch ein fantastischer Song.
Ja.
Also ich glaube, das ist mein.
Ja. Großer Tipp an alle, schaut euch auf YouTube einfach mal Konzertmitschnitte an. Weil ich kenne niemanden, der Konzerte so gut macht wie Kylie. Das erste Mal, dass ich es erlebt habe, dass in Wien ein Publikum ab Minute 1 mitgegangen ist.
Ja, das ist wirklich.
Die normalerweise wirklich eine Stunde nur dastehen und nichts tun und wirklich da aber ab Minute 1 Eskalation. Liegt vielleicht auch an den schwulen Männern. Nicht mal queer.
Zurück zu 1993.
Zu Madonna.
Zurück zu Madonna.
Ja. Also, okay, ja. Wir schreiben also Madonna über Kylie.
Wollen wir zuerst über Lady Gaga
sprechen? Da kommen wir noch dazu.
Dann noch Mariah Carey.
Ich glaube, Madonna ist einfach, ja, sie ist der Blueprint. Mhm. Und alles, was irgendwie heutzutage in Popmusik stattfindet, kannst du eigentlich direkt zu ihr zurückverfolgen. Ich glaube, sie hat einfach wirklich neu definiert, was ein Female Popstar ausmacht.
Mhm, das stimmt, ja.
Das ganze Eras-Konzept von Taylor Swift, sorry to say, aber das hat sie einfach erfunden. Mhm. Ja. Sie hatte für jedes Album ein Vision Board quasi, es hat alles zusammengepasst, es hat einen Look gehabt, es hat eine Frisur.
Wir als Marketing-Menschen können das wahnsinnig gut
total. Und sie ist auch, schätzen. Und das ist auch ihr Steckenpferd. Also sie ist eine extrem kluge Marketing-Person obendrein. Ja. Und es gibt immer einen kompletten Look, eine komplette Message, ein komplettes Farbschema. Ja? Hello Taylor Swift.
Mhm. Wir kommen noch dazu.
Keine ja, also es ist, ich glaube, sie ist einfach wirklich in den letzten 50, 100 Jahren vielleicht, was Popmusik angeht, die da am meisten
vorgelegt hat
und geprägt hat und definiert hat. Mhm. Auch Live-Shows. Ja?
Mhm. Also
zum Beispiel, sie war die erste, wo ich mich erinnern kann, die quasi auf ihren Konzerten Lieder neu interpretiert hat, die nicht quasi die Albumversion gespielt hat, weil sie gesagt hat, okay, es kann sich jeder selber zu Hause anhören, sondern einfach eine neue, eine Reinvention, was ja quasi auch ihr großes Thema ist, von ihren Songs gemacht hat.
Und Bühnenshow, weil es war die erste, die halt wirklich auch
so eine theatralische
große Screens im Hintergrund mit Videos dazwischen.
Ja.
Gut, getanzt wurde immer, aber es ist immer ein Zirkus.
Ja,
und sie war die erste, die das mal so in der Form einfach gemacht hat, also diesen Production Value.
Die auch in Form des Konzertes eine Geschichte erzählt hat.
Ja.
Also da gab es ein Thema und eine Geschichte am Anfang, am Ende, in der Mitte, alles dazwischen.
Oder Sequenzen.
Habt ihr sie live gesehen?
Ja,
mehrmals. Ja. Wir sind sogar 2004 oder 2003 oder so sind wir zum Konzert gereist nach Amsterdam.
Nein, das war 2006.
Sechs erst?
Ja, das war das Confessions, genau. Die Confessions Tour.
Oh, das war noch gut, ne?
Ja.
Da sind wir zwei uns ja nicht hundertprozentig einig, weil für mich ist A Confessions on a Dance Floor ihr letztes wirklich noch gutes Album gewesen. Da bist du schon ein bisschen ausgestiegen.
Ein bisschen. Also
Und ich höre es ja immer wieder gerne. Liegt aber auch daran, dass ich den Produzenten so gern mag, Stuart Price. Der war ja auch jahrelang ihr Produzent auf den Tourneen. Mhm. Der hat nämlich auch diese ganzen alten Lieder dann eben neu gemacht und sehr auf den Neustand gebracht.
Mhm.
Und der ist ein guter Produzent. Mhm. Und der hat einfach hat alles rausgeholt aus ihr. Die haben das einfach bei ihm daheim im Wohnzimmer aufgenommen. Mhm. Das ist halt auch so witzig, so großer, globaler Superstar, tralala, und dann hockt die halt bei diesem Briten im Wohnzimmer.
Aber das machen diese erfolgreichen Produzenten, glaube ich, oft, oder?
Ja, ich glaube nicht.
Aber das ist vor allem Madonnas Modus operandi. Also die hat irgendwie so, sie hat so ziemlich in ihrer besten Zeit einfach genau gewusst, was gerade so stattfindet, was gerade so aufkommt an Trends, an musikalischen Sounds, hat sich dann die Produzenten davon geschnappt und mit denen ein Album aufgenommen und hat quasi dieses oft Dinge, die so ein bisschen im Underground noch waren, noch nicht so Mainstream, quasi komplett in den Mainstream
gebracht. Also auch so Eras-mäßig und dann immer so ein...
Ja, aber halt, das ist ein wichtiger Stichwort, nämlich was im Underground stattgefunden hat, weil wir wissen ja, ich, großer Ray of Light-Fan.
Ja.
Bis heute finde ich noch auch immer ihr bestes Album.
Ist auch ihr bestes Album.
Aber die halt wirklich diesen Electronic-Sound.
Sie wollte ein Björk-Album machen, in Wahrheit.
Ja, genau.
Ich glaub, das
aber
war
halt Mainstream.
Ja, genau. Also das hat sie extrem, also da hat sie was rausgeholt, was so gar nicht im Mainstream stattgefunden hat. Und hat das einfach wirklich so nach vorne gestellt. Und alle sind gefolgt.
Ja.
Also du hast ja haufenweise Lieder, die klingen wie Ray of Light oder William Orb, haben sich auch 1000 Leute produzieren lassen.
Ja.
Also
es gibt All Saints zum Beispiel.
All Saints, ein Pink-Lied gibt's, sogar von den Sugar Babes gibt's eins, das komplett nach Ray of Light klingt. Also das war einfach dann more of the same.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Oder da, was halt damals stattgefunden hat, so sie hat was gemacht und dann hat alles so geklungen.
Genau, und sie hat den Ton angegeben.
Sie hat den Ton.
Quasi die Kultur, die Popkultur verändert. Sie hat die Richtung vorgegeben.
Ja, stimmt.
Sie hat gesagt, wir machen jetzt das.
Genau.
Ja.
Und alle sind gefolgt.
Ja. Dann, nach Confessions, ist es ja genau umgedreht
gewesen. Es war schon mit Confessions, wenn man genau ist.
Na, ja.
Das ist unser Streitpunkt.
Ja, aber...
Dolly Parton, so, ihr wisst, ihr habt das safe word.
Nein, aber so die Dance-Musik an sich war jetzt noch nicht so groß 2.5. Das hat sie schon wieder ja. rausgeholt. Nochmal
abgestaubt.
Ja, also es ist halt schon ein Revival natürlich, weil Anfang der 2000er war ein bisschen so 80s-Revival.
Mhm.
Das hat sie sicherlich schon auch aufgegriffen und nochmal verarbeitet. Aber alles danach war dann noch Copycat.
Ja,
weil stimmt. Das Album danach war dann das gleiche, das halt Justin Timberlake und Nelly Furtado gemacht haben. Ich mache jetzt auch ein Timberland-Album.
Ja, ja, voll,
das war dann alles nur noch more of the same.
Wo sie nach hinten gerutscht ist. Also sie quasi nicht mit die erste war, die einen Sound gemacht hat, sondern eine, die fünfte oder sechste, die das gemacht hat. Und da war so ein bisschen ein
Slip. Was war denn das Album danach?
Hard Candy.
Mhm. So ein R&B. Und immer wenn sie so R&B-Richtung geht, ist es so ein bisschen zweifelhaft.
Ja, also
so,
würde man heute nicht mehr so machen.
Nein, definitiv nicht. Und ja.
Also das war...
Und ich bin auch, also bei Confessions war so, ich kann mich noch genau erinnern, wie Hang Up rausgekommen ist.
Mhm.
Und das war ja ihr Mega-Hit. Also USA, die ganze Welt, überall großes Madonna-Revival und natürlich sehr kalkuliert. Aber da habe ich mir schon gedacht, also mit einem ABBA-Sample einen Number One-Hit zu landen, ist jetzt wirklich keine so Riesenleistung. Mhm. Also es ist eine Riesenleistung, ein Sample zu kriegen.
Mhm.
Wie man weiß, ABBA sind da extrem protective. Mhm. Aber da habe ich mir schon gesagt, also es ist ein cooler Song und es ist super und alles, aber irgendwie ist das jetzt nicht mehr so Vorreiter, sondern es ist eher so ein sichere Bank.
Wie kann man auch noch weiter Erfolg haben?
So genau, so, also das, den Eindruck hatte ich.
Mhm.
Und der Sound, das stimmt, das war schon... Ich glaube, das Album ist mutiger insgesamt, und aber es war trotzdem für mich nicht cutting edge. Also es war so, auch dieses Get Together klingt wie, hat dieses Music Sounds Better With You Ding, das da auch schon 100 Mal gemacht worden ist.
Es
hat so ein bisschen alles noch, auch nach Kylie geklungen.
Ja,
Light Years.
Ja,
hallo.
Das stimmt, das stimmt.
Also es ist irgendwie so, ich finde, da ist es gekippt. Also es ist immer noch ein gutes Album und ich mag die Sounds und ich mag auch Songs davon und so.
Ich mag die Samples.
Ich mag einfach die Lyrics nicht mehr.
Weil sie hat alles gesampelt, was irgendwie so 70er, 80er Disco ist.
Ja,
ist alles darin verwurstelt worden. Meine Theorie ist ja, es hat sich danach niemand mehr getraut, Nein zu ihr zu sagen.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist nämlich, glaube ich, das Problem, dass sie teilweise, glaube ich, einfach nicht mehr gut war.
Mhm.
Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendein 25-jähriger Produzent bist und du darfst mit Madonna zusammenarbeiten, machst du das, was sie will, obwohl es scheiße ist.
Ja, voll.
Und da hat einfach die Qualität gefehlt. Und ich glaube, Stuart Price fährt ein bisschen Schlitten mit ihr. Siehst du auch in der Doku zu dem Konzertfilm, er hat sie nur auf die Schippe und verarscht sie am Stück und nimmt sie nicht ernst in dem Sinne. Quasi, dass sie ist mir wurscht, ob du ein Popstar bist. und die braucht aber, glaube ich, genau solche Leute. Ich bin ja sehr, sehr, sehr neidisch. Ich hätte mir die letzte Tournee anschauen sollen. Weil es haben alle, die dort waren, gesagt, das war wirklich eine tolle Tournee.
Mm.
Wann war die?
Celebration Tour war letztes Jahr. Letztes und vorletztes, oder?
Und ich habe ja einige Interviews gesehen mit Bob the Drag Queen.
Ja.
Kennst du?
Mhm. Ja. Und haben wir in der Villa geschaut.
Ja. Ja. Und der hat ja quasi den Abend gehostet. Der hat das quasi so eingebaut als Dings. Und der ist ja cool.
Es war so ein bisschen auf Dragball.
Ja, ja. So. Genau. Mhm. Ja. Und der ist ja auch so einer, der sich nicht scheißt. Und der mit ihr auch ziemlich Schlitten gefahren ist. Da habe ich gedacht, das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, die mag das eh nicht, wenn Leute so...
Je nach der...
Nein, die braucht so ein bisschen, ein bisschen Reibung und gegen Ding. Und die war, glaube ich, sehr, sehr gut.
Mhm.
Und ich würde mir wünschen, dass es wieder Konzertmitschnitte gibt.
Aber sag mal, wenn wir jetzt über Konzerte von Madonna sprechen, weil ich habe durchaus manche Sachen schon gesehen. Also es war nie eine... Ich glaube, ich würde es mir jetzt auch anschauen, weil du das vorhin gesagt hast, so die Artists, die man noch sehen will, before they die, basically.
Mhm. Ja.
Weshalb ich ja zum
Beispiel bei Cher war. Das war schon knapp offensichtlich bei Madonna.
Ja.
Wahrscheinlich mehrfach. Aber Wenn ich mal Live-Sachen von ihr gesehen habe, muss ich sagen, also jetzt rein von der Stimme.
Na, schrecklich. Ist es ja wirklich nein, du schaust dir kein Madonna-Konzert an, weil sie so gut singen kann.
Ja. Das ist ja dann schon auch.
Es ist nur die Inszenierung. Und glaub mir, wir waren bei der Confessions-Tour. Und bitte, Leute, tut euch das an. Schaut euch einfach mal The Opening von The Confessions Tour an.
Ja, das hast du schon einmal im Podcast.
Aber das ist
ich erinnere mich.
Aber das ist fantastisch.
Ja,
wie diese Disco-Kugel runterkommt und dann geht diese Disco-Kugel auf und Madonna steht drin. Und es ist einfach so, es gibt auch einen Teil, wo sie am silbernen Kreuz hängt als Jesus.
Geil. Ja. Richtig Gänsehaut.
Nein, das ist wirklich, das war toll. Das war wirklich, das live zu sehen, war wirklich toll. Der Gesang, ne? Ist jetzt nicht so.
War nicht so schlecht, weil es war meistens nicht live gesungen.
Playback top.
Naja, es gibt ja Artists, die einen kompletten Live-Track vorher einsingen. Beyoncé.
Und Madonna.
Wow. Zack, heute
Gott, hier alles wird nur geschmissen. Mhm. Man reiche mir den Cremant.
Ja, ich bin
schon wieder nüchtern. Solange ich den Cremant nicht werft, ist alles gut.
Ja.
Ja.
Aber. Wollen wir zu Madonna noch was sagen?
Naja. Ich finde, das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast mit dem Gesang. Und das ist, glaube ich, ist so ein Fehler, den viele machen bei Madonna oder überhaupt, dass sie sagen, es muss auch eine ausgezeichnete Sängerin sein. Das ist nicht unbedingt wirklich, was einen Popstar ausmacht, finde ich. Es geht vielmehr um
Performance,
um
Inszenierung.
Inszenierung, die Konzepte, Message, was du transportieren kannst auch. Mhm. Also ich kann mich erinnern, in den 90ern zum Beispiel waren ja Mariah und Whitney Houston ganz groß. Und Whitney Houston ist eine wahrscheinlich die beste Sängerin seit, ich weiß nicht wann. Ja. Aber ich habe damit nie sonderlich viel anfangen können, weil es war einfach, es war technisch perfekt, aber popkulturell war ich so, also was toll, dass du so toll singen kannst, aber ich meine, was ist jetzt quasi, wo kann ich connecten?
Ja.
Und es gibt ja dieses Meme, oder mehr als ein Meme eigentlich, wo so quasi die Idee ist, der Pop-Girls kannst du einteilen in drei Kategorien.
Ja.
Und das sind die Songwriter, die Singer und die Performer. Und sind so, wenn du so drüber nachdenkst, das kannst du eigentlich wirklich mit fast allen machen, also alle können alles, weil sonst wären sie nicht dort, wo sie sind, aber alle haben irgendwie so irgendwo ihren Schwerpunkt. Und für mich waren einfach persönlich die Singer immer am wenigsten interessant. Also die haben mich einfach nicht so interessiert. Die waren technisch perfekt und können perfekt singen. Aber da hat mir das gefehlt, quasi, was ist das Persönliche, was ist die Message, was ist das, was willst du da eigentlich? Mhm. Außer quasi grandios zu singen. Mhm. Und da fällt für mich Mariah, die frühe Mariah vor allem rein.
Celine
Dion. Whitney Houston, ja.
Wer fällt noch da rein?
Barbra Streisand.
Lady Gaga.
Ah, warte, bevor wir Lady Gaga einstellen, wer mir noch einfällt, und die sind aber schon an der Kippe, sind zum Beispiel Miley Cyrus.
Ja.
Weil die
kann gut singen.
Extrem.
Ja.
Also die kann extrem gut singen.
Und wenn du Dolly Parton Godmother hast.
Ja, heißt noch nichts. Hm. Die zweite fällt mir jetzt gerade nicht ein. Kommen wir zu Lady Gaga.
Lady Gaga ist für mich, also nach dieser Einteilung, trotz allem eine Performerin.
Mhm.
Also ich finde, das ist einfach, das Gesamtkonzept ist das, was quasi bei ihr total raussticht. Mhm. Und ich finde es, wir haben eh schon öfter darüber diskutiert, Fias und ich auch, was so quasi der Unterschied ist zwischen Gaga und Madonna.
Mhm.
Und ich habe irgendwann mal zu Fias gesagt, ich finde, Madonna ist eine mittelmäßige Musikerin, aber ein fantastischer Popstar.
Mhm.
Und Gaga ist eine fantastische Musikerin und mitunter ein mittelmäßiger Popstar. Was jetzt ein bisschen übertrieben ist, weil sie ist ein sehr großartiger Popstar. Aber ich glaube, bei ihr habe ich immer den Eindruck, sie will eigentlich was ganz anderes.
Ja, also sie ist ja, glaube ich, eine Kunstfigur. So würde ich
sie hat diese Kunstfigur und mit der hat sie gestartet, aber eigentlich will sie wirklich gute Musik machen und wirklich großartig singen.
Und dann so raus aus dem Pop.
Und das, genau.
Dann hast du nichts
mehr. Und das Pop ist aber irgendwie ihre Verpflichtung, habe ich dann manchmal den Eindruck.
Ja. Also das Beste an Lady Gaga ist tatsächlich so, setz sie einen Klavier und lass sie einfach singen.
Total.
Und sie ist fantastisch.
Total, sie ist eine exzellente Musikerin.
Hätte diesen Auftritt in Baku, wo sie Imagine gesungen hat auf dem Klavier, wo so diese Rosen über das Klavier hingen.
Ah, das kenne ich gar nicht.
Nein. Okay. Und das hat mir mein Vater noch gezeigt und der war wirklich, also der hat sich schon echt gut ausgekannt in Musik, aber dass er jetzt Lady Gaga mir auf einmal zeigt, war ich so, Und der war so, ja, schau mal, was er da gemacht hat, in Baku nämlich. Mhm, gell? Also ja. So richtig den Song auch dann in dem Sinne smart gewählt,
ja.
Aber mhm. Wirklich fantastisch performt. Also
ja, aber die, auch, das ist auch eine, die halt von den Peers auch sehr gemocht wird. Also wer dann, keine Ahnung, Mick Jagger von den Rolling Stones auf die Bühne holt und die von Kiss finden die super, ja, und so weiter.
Tony Bennett,
ja,
ich meine, hallo.
Eben, da macht sie halt einfach ein Swing-Album.
Ja.
Also das ist halt schon so die Range einfach, wo du merkst, okay, die ist einfach wirklich Vollblut-Musikerin.
Voll.
Und
das ist Madonna, glaube ich, nicht. Also sie hat ein totales Gespür für Musik und sie kann auch, oder konnte zumindest decent enough singen, aber ihr Ding war immer das Konzept. Mhm. Die war eine Performance-Künstlerin in Wahrheit. Ja. Also sie ist einfach kein Singer, sondern es ist ein Gesamtkonzept.
Will Madonna Björk sein?
So heißt der Sendung.
Wieder etwas anderes. Ja, ja. Will Björk noch Björk sein? Das ist die Frage.
Ich glaube, Björk wollte nie Björk sein.
Das ist ja, gut, wie Björk lebt.
Ich glaube, Björk fragt sich bis heute, wer Björk ist.
Ja.
Wobei, du kennst diesen Podcast, glaube ich, den habe ich dir eh geschickt, wo sie ja jede Folge ein Album von ihr bespricht mit einer Musikjournalisten und einer Psychologin, die das analysieren.
Psychotherapeutin, Psychiaterin.
Ja, die dann aber auch irgendwie so den Background erzählt, wie es dazu kam und so. Das ist super spannend, weil die lebt wirklich auf einem komplett anderen Planeten.
Voll.
Also das ist auch mittlerweile einfach nur noch eine Kunstinstallation.
Total. Und das ist auch was, was ich schade finde dran. Ich war ein riesen Björk-Fan.
Ich auch.
Erstes Konzert war Björk 1994 in Wiesen. Ich war 13 Jahre alt.
In Wiesen?
Ja.
Okay.
Da war ich mit meiner besten Freundin damals, der Susi. Die hat mich begleitet, weil ursprünglich hätte mich mein Bruder begleiten sollen, der ist krank geworden. Dann war irgendwie meine Schwester und die Schwester hat gesagt, sie fährt mich gerne hin, aber sie hört sich dieses Konzert nicht an. Das ist schrecklich, dieses Geschrei die ganze Zeit. Anyways. Und Björk mochte ich total, weil die eben das in ihrer Anfangszeit total verbunden hat. Also sie wollte Popmusik machen, die anders ist. Und sie wollte Popmusik machen, die Art-Pop ist in Wahrheit. Mhm. Und die etwas Neues und etwas Spannendes und experimentell und so weiter ist. Und irgendwann ist sie abgebogen in rein Kunst. Mhm. Gegenden, wo ich...
Dass man nicht mal versteht.
Wo ich ihr nicht mehr folgen konnte. Das war jetzt einfach nur mal eine Klanginstallation und ich habe mir gedacht, ja, schön für dich, dass dir das Spaß macht, aber ich bin raus.
Sind so ein bisschen die Isländerinnen. Ich glaube, das ist abgeschieden auf dieser Insel.
Ich glaube, Björk kannst du einfach mittlerweile einfach im Momok einfach in einem Raum ausstellen.
Voll.
Und denkst dir so, spannend, okay, was man irgendwie rausholen kann. Mhm. Aber jetzt habe ich Lust, ich höre mir jetzt ein Björk-Lied an.
Ja.
Zumindest also, vom letzten Machwerk. Ja. Oder die
Post
letzten.
2003 oder so.
Ja, also das war so Vespertine ist das letzte Album, das ich noch mochte. Und das war schon sehr sperrig, aber noch sehr melodisch.
Ja, das stimmt.
Und alles, was danach
kam. Aber danach kam das Album, wo keine Instrumente mehr waren, sondern nur mehr Stimmen.
Und Knochen.
Und deswegen so, okay, ja.
Aber sie hat doch jetzt mit dieser, ist das Rosalía? Oder? Das ist schon auch
ganz interessant. Ja, auch ein sehr gefälliges Lied.
Ja,
sehr leicht.
Sehr leicht.
Findest du das leicht? Ich fand das gar nicht so leicht.
Nein, das ist die Ironie.
Ja, so. Sorry, ich bin raus. Zu viel Alkohol für Ironie. Verstehe
ich nicht mehr. Sie ist Kunst. Sie ist wirklich Kunst und sie ist eine tolle Künstlerin. Nur für mich hat das einfach mit Pop nichts mehr zu tun.
Nein, gar nicht.
Und das
ist
das.
Hat das wahrscheinlich auch nie so
Doch.
Also ich kann mich erinnern, wir sind ja beide MTV-Generation und zum Beispiel das gesamte MTV-Artwork hat dann irgendwann ausgeschaut wie ein Björk-Video.
Das stimmt.
Also der hat einfach so einen Einfluss gehabt auf, wie bringt man dieses künstlerisch verspielte, sehr poppige, sehr comichafte.
Weil sie auch mit Michel Gondry viel gearbeitet hat, das ist ein Künstler und Regisseur, der hat viele ihrer Videos gemacht. Ist immer sehr gut zu erkennen, weil es hat immer sowas von Stop-Motion ein bisschen und ein bisschen schaut sehr verspielt aus, aber auch sehr düster. Und der ist durch sie eigentlich auch wirklich groß geworden, glaube ich. Und hat dann wahrscheinlich auch MTV-Videos en masse produziert.
Ja, speaking of which, ich habe gelesen, MTV stellt jetzt ab 2026 die Musikvideos ein.
Ja,
ich wusste gar nicht, dass MTV noch gibt.
Also. Ja, aber ganz ehrlich, vor 20 Jahren war es auch schon nicht anders. Mm. Weil da liefen auch Tag ein, Tag aus noch irgendwelche Reality.
The Fabulous Life of Britney Spears.
Ja, so. Pimp My Ride und Cribs und ich weiß nicht, und irgendwelche komischen Dating-Shows. Also die Musik war dann, also wir sind ja wirklich, wir damals, wir haben ja nichts gehabt, aber wir sind ja wirklich
noch, wir in der Jugend waren.
Ja, aber wir sind ja wirklich mit Musik, Fernsehen, mit Musikvideos groß geworden. Du bist heimgekommen, hast den Fernseher aufgedreht, hast einfach den ganzen Nachmittag hat es nur Musikvideos gespielt.
Und darauf wollte ich hinaus, Musikvideos haben wir noch nicht so richtig, ja.
Oh Gott.
Was ist denn euer favorite Musikvideo? Muss man im
ich glaube, es müsste Madonna sein bei mir.
Ja, nämlich?
Da gibt es ein paar Anwärter.
Nothing Really Matters ist ein großartiges Video.
Bedtime Story.
Bedtime Story ist ganz, ganz toll.
Oh, das weiß ich alles gar nicht.
Damals, glaube ich, das zu dem Zeitpunkt das teuerste Musikvideo, das je produziert worden ist.
Kannst du dich noch an diese MTV-Sendung erinnern, wo sie immer
Video oder so irgendwas.
Wo sie Videos gezeigt haben und dann einfach so random eingeblendet haben, was das gekostet hat gerade.
Ja, stimmt. Ja,
und
ja,
da gab es in dem Bedtime Stories Video irgendeinen Typ, der einfach mit dem Fuß auf so Trauben steigt und dann stand dann einfach wie so Grapes, $3.
£1, $3. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Das war komplett absurd.
Stimmt.
Das stimmt schon. Das war sehr gut. Ich überlege noch gerade.
Frozen ist auch ein tolles Video.
Ja, Frozen hätte ich jetzt auch gedacht.
Ist schon auch
ich mochte das Lied damals leider überhaupt nicht.
Wirklich?
Ja, ich mag das jetzt, aber damals hat es mich wahnsinnig genervt irgendwie.
Okay.
Aber ich glaube, weil es so tot gespielt wurde.
Ja.
Also da war wirklich, da hast du in der Zeit angemacht, dann lief irgendwie Celine Dion mit My Heart Will Go On und dann Frozen und dann.
Ja. 1998.
Ja.
Ja. Aber das fand ich auch sehr mutig in dem Sinne, so als erste Single-Auskopplung einfach eine Elektroballade.
Mhm. Ist kein ich finde, da war sie bei Erotica 1992 noch mutiger.
Ja, ja, ja. Das. Ja.
Also da war die erste Single Erotica.
Ja.
Und sie war, Erotica ist überhaupt so ein Transition-Album, finde ich, weil da war quasi so die Änderung von Popstar zu Pop-Artist, würde ich sagen.
Ja.
Und da hat sie echt, ich meine, die hat halt Pop-Songs gehabt, Like a Prayer und irgendwie Charts und so weiter. Und dann bringt sie einen Song heraus, der zusammengemischt ist aus verschiedensten, aus arabischen Liedern hineingesampelt und wo nur gesprochen wird.
Die bekannteste arabische Sängerin, die es gibt, die sie sogar verklagt hat, weil sie das Sample verwendet hat.
Wirklich?
Ja, sie singt so ein Gebetslied, oder?
Da hatte sie
nein, das ist... Das kann schon sein, aber Dings, also Feroz ist tatsächlich die in den arabischen Ländern die bekannteste Sängerin, die es gibt, die ist heilig quasi.
Ja.
Also
ich
die
Bildungspodcast.
Nein, die ist wirklich de facto, die lebt
heute. Ist raus.
It's been a long time coming.
Nein, aber speaking of, unter Anführungszeichen, Pop, die war schon in den 40ern berühmt und lebt heute noch. Die ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 90.
Aber das machen die dann aus Prinzip.
Nein, aber die ist wirklich, also wenn die Konzerte gegeben hat in welchen arabischen Ländern, die hat einen Staatsempfang bekommen. Da haben die sind die Könige zum Flughafen gekommen, um sie zu empfangen. Mhm. Die hat sogar damals, als der Bürgerkrieg in Libanon war, als ihr Mann gestorben ist, wurde eine Woche lang war Waffenstillstand.
Echt?
Ja, weil ihr Mann ist gestorben, aus Respekt ist jetzt eine Woche Waffenstillstand, damit sie ihren Mann beerdigen kann.
Wow.
Und sie ist nicht einmal
zur Beerdigung gekommen.
Nein.
No, thank you.
Nein, das Ding ist,
das
Witzige daran, sie ist Christin.
Ach so.
Das ist noch das Witzigste an dem Ganzen. Quasi. Du kannst in jedes arabische Land gehen und Feroz sagen und alle wissen Bescheid, egal welches Alter, ob 5 Jahre oder 500 Jahre. Ist die bekannteste arabischsprachige Sängerin. Ja. Und die ist wirklich heilig.
Aber das ist auch sowas, wofür ich Madonna zum Beispiel persönlich total dankbar bin, weil sie in ihrem Gesamtkunstwerk von jedem Album, also ich habe echt so immer das so ein Bild von mir, dass sie irgendwie so ein Moodboard macht, wo irgendwie so Dinge angepappt werden.
Mhm.
Und sie hat mir total viele Türen geöffnet zu Kunst, Musik, die ich davor nicht gekannt habe, also vor allem als Teenie, wo ich mir gedacht habe, ah, wow, okay. Ja. Zum Beispiel, ja, ich höre dieses Sample und denke, oh, das ist geil, wer ist das eigentlich? Ja. Und das ist dann Feroz und auf einmal kenne ich einen arabischen Superstar.
Mhm.
Oder Bedtime Stories, das Video, wo wir vorher gesagt haben, das ist wahrscheinlich eines der besten Musikvideos für mich.
Mhm.
Da hat sie ganz viele von lateinamerikanischen Surrealistinnen deren Kunst quasi verarbeitet, ausgeborgt, umgesetzt, wie auch immer du es nennen willst, gesampelt. Mhm. Wo ich mich dann da mit denen befasst habe und irgendwie die Malerei von Remedios Varo angeschaut habe und um quasi die Referenz zu sehen, aber dann irgendwie auch weitergeschaut habe und so. Und ich finde, da ist sie extrem gut, quasi so kulturelle Dinge zu einem Ganzen zusammenzufügen.
Ja, und ich finde, was sie echt mutig gemacht hat, ist, sie hat immer den Fuckfinger an die Religion und alles, was da zusammenhängt, sozusagen gegeben. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil das, finde ich, ist das, was ich von Madonna so mitbekommen habe, auch wenn ich es damals nicht gecheckt habe. Aber heute zum Beispiel sieht man ja dann durchaus auch auf Instagram, wenn wir drüber reden, wird es mir mehr eingespielt. Aber
möchtest du in deinem Telefon sprechen?
Madonna! aber das ist ja wirklich schon mutig gewesen, also gerade in den USA, denke ich mir. Und das hat sie aber so schlau immer gemacht, dass sie angeeckt ist und trotzdem irgendwie so im Mainstream akzeptiert wurde. Also im Sinne von, das so gut zu machen, dass man irgendwie zwar den Fuckfinger zeigt, aber trotzdem von allen respektiert wird.
Ja, ich glaube, die hat auch...
Die hat schon auch die... Die hat, glaube ich, auch bekommen,
aber, extrem, also weil du Erotica als Album vorhin gebracht hast, das wurde ja dann sofort verrissen und gehasst etc., weil das ist unanständig.
Tralala. Beste Publicity.
Aber es war ja dann so ein Semi-Erfolg, oder sie war dann ein bisschen so unten durch, wo dann jetzt sogar Jahre später dann halt viele Musikmagazine dann auch so, nein, eigentlich ist das Album schon gut, also quasi dann eingeknickt, also nicht eingeknickt, aber dann zugeben mussten, dass es inhaltlich oder qualitativ sehr hochwertig ist, aber man durfte das nicht gut finden, weil das hat sich nicht gehört.
Ja. Aber das ist ein total guter Punkt, finde ich, was du einbringst. Und das sind so diese sozialpolitischen Themen, die bei Madonna einfach total präsent sind, vor allem ab den 90ern, wo sie eben quasi so Pop-Artist wurde und ihr wichtig auch wurde, was die Message sein soll und was sie kommunizieren will und was sie eigentlich sagen will. Und ich kann mich noch gut erinnern, da war eben diese ganze Erotica-Phase mit Sex und so weiter, und wo alle gesagt haben, sie ist eine Schlampe und sie ist eine Hure und sie ist, was fällt dir eigentlich ein, dass sie da ihre Brüste zeigt und so. Und eine meiner besten Freundinnen, die Susi, mit der ich auch beim Björk-Konzert war.
Haben wir schon zweimal gehört.
Schon zweimal, ja. Susi ist das neue Trinkwort, glaube ich.
Endlich, cheers.
Und Susi ist
bevor wir zu lange auf dem Trockenen sitzen, gell?
Und Susi ist eine Feministin, war sie schon immer, ist sie immer noch.
Nämlich lange bevor es das Wort gab, Darm 5-16.
Schon als 13-Jährige. Ja. Aber war sie wirklich. Und sie hat gesagt, ich kann mich noch genau erinnern, sie hat zu mir gesagt, was sie toll findet an Madonna, ist, dass sie zwar sehr sexuell ist, aber sie hat nie das Gefühl, dass es von jemand anderem bestimmt ist als von ihr.
Da sind wir gleich bei Taylor Swift. Irgendwann mal kommen wir da hin.
Großer Sprung. Da sind wir eigentlich bei Beyoncé, wenn man über.
Na gut,
über
dann das machen wir jetzt. Ich halte mich ja heute
zu. Um noch eine Sache zu Madonna zu sagen, und die ja quasi eine Gay-Ikone auch ist. Und das hat auch einen Grund, weil sie einfach immer, schon bevor etwas cool, quasi mit den Gays connected hat. Und das hat mit ihrer persönlichen Biografie zu tun. Ihr Bruder, der jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben ist, der auch am Anfang ihrer Karriere war schwul. Einer ihrer wichtigsten Mentoren, ein Tanzlehrer, war schwul. Also sie hat sehr persönlichen Connects gehabt zu der Gay-Community. Und sie hat auch tatsächlich, also wie AIDS aufgekommen ist, hat sie zum Beispiel ins Like a Prayer-Album hat sie Safer Sex Messages drucken lassen, hat sich immer für Safer Sex ausgesprochen, hat einer ihrer besten Freunde in New York am Anfang von ihrer Karriere ist auch an AIDS gestorben. Keith Haring ist an AIDS gestorben, der ein Freund von ihr war. Also sie war immer schon sehr authentisch Teil von der Queer Community eigentlich. Ja. Das war immer, glaube ich, das waren die Kreise in New York, in denen sie sich bewegt hat am Anfang ihrer Karriere oder bevor sie berühmt wurde.
Sehr progressiv wahrscheinlich
in der Zeit. Einer ihrer größten Hits ist halt Vogue, wo halt du sagst, du nimmst einfach etwas, was aus diesem kompletten queeren Underground ist, das Voging, aus dieser Ballroom-Culture, und bringst es dann auf so einen ja, auf die popkulturelle, globale Ebene.
Aber
ja,
das hat die Queer-Community auch zugelassen, ne? Also das war dann auch nicht so, dass man sagt, so angeeignet. Glaub,
das ist ein ganz anderes Denken, mit dem du da jetzt drauf schaust, weil damals war, glaube ich, die Queer-Community froh, vorzukommen.
Ja.
Es war einfach eine andere Zeit.
Ja, heute ist es Cultural Appropriation.
Ja. Und du wirst sagen, okay, sie nimmt das jetzt den Latinos und Blacks in New York weg, dieses Voguing, und beansprucht das für sich. Was man ihr auch vorwerfen kann, rückblickend, aber es war eine komplett andere Zeit.
Ja, ja. Ja.
Und dass da irgendjemand außerhalb dieser Szene von Voguing gewusst hat, war einfach so ein Wow-Moment.
Ja, das stimmt. Ja.
Und einfach mit ihrem Support immer schon und für ihre klare und ihre selber, also sie hat sich selber ja auch, hat lesbische Beziehungen gehabt und so und war so sehr.
Stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen.
Ja, mit Sandra Bernhard.
Sandra Bernhard, großartige Frau, lieben wir.
Oder lesbische Freundin wie Rosie O'Donnell, die irgendwie so eine lifelong Friend von ihr ist und so. Also sie war, bei ihr war das immer authentisch. Also ihr Connects war immer da und es war immer authentisch. Und ich glaube, da haben sich zwei Communities gegenseitig umarmt. Also sie hat quasi die Queer Community umarmt, aber umgekehrt genauso.
Und weil du gerade Rosie O'Donnell sagst, Madonna, ich liebe ja diesen Film.
A League of Their Own.
Ja, der ist super.
Habe ich vor kurzem wieder geschaut, das ist so süß. Und deswegen
da auch war sie auch gut als Schauspielerin.
Ja, da war
sie. Je weniger sie zu tun hat, umso besser.
Ja, weil sie die Rolle so gut, also voll. Es war halt ihr auf dem Leib geschneidert eigentlich. Und damals war, wir hatten das schon mal im Podcast, weil ich da gesucht habe, dieses Album. Und ich glaube, es war aber dann kein eigenes Album, aber dieses Something to Remember.
Compilation-Album von
Ihren Balladen.
Genau. Und das war zum Beispiel so, mein Vater hat mir auch damals CDs gebrannt, nicht Mix-CDs, aber halt CDs gebrannt. Und zwar so, das war irgendwie, hat er mir immer, und die hat er mir damals geschickt, Something to Remember.
War dein Vater gay? Er schickt dir Madonna-Alben oder er schickt dir Lady Gaga-Auftritte?
We will never find out.
Is he one of us?
He might have been, aber er hat, glaube ich, wirklich, der ist halt mit den Beatles und mit Bob Dylan groß geworden. Und er hat, glaube ich, immer grundsätzlich ein gutes Gespür dafür gehabt, wer wirklich Musik prägt irgendwie. Also, und das war irgendwie, also dieses Album mochte ich wahnsinnig gerne und das war eben, waren ein paar Songs ja in dem Film, glaube ich, auch damals. Und ich finde, das war so irgendwie wahrscheinlich zu gefällig, wenn man jetzt das gesamte Kunstwerk Madonna so anschaut. Aber das hat mir, ich weiß nicht, da waren so schöne Lieder, wo man, weil du es vorhin gesagt hast, relatable, möchte ich bei Taylor Swift dann auch nochmal anbringen. Irgendwann nochmal die letzten, ich weiß schon, die letzten 3 Minuten darf ich dann über Taylor
Swift reden. Nein, wir können ganz lange über Taylor Swift reden. Aber ich bin ja so, ich bin so halber Swiftie.
Ja, du hast
moderater Swiftie.
Bevor wir da anfangen, wisst ihr, wen wir komplett vergessen haben? Wie? Schande über unser Haupt. Cher.
Ja, ich habe sie kurz erwähnt, weil ich habe sie noch live gesehen.
Also, ich habe sie noch nie live gesehen.
Nein, ja, es ist, also wir hatten ganz kurz dieses Thema, welchen Artist zieht man noch, bevor man stirbt.
Weil Cher stirbt nicht.
Ich glaube auch nicht.
Also bevor du stirbst.
Ja, genau. Also. Aber,
Cher singt auf deinem Begräbnis.
Oh, das wäre toll. Und dann gibt es Eiscreme. Cher, was soll ich da jetzt sagen? Ich bin wirklich mit Cher aufgewachsen.
Wirklich?
Okay. Ja, also meine Mama hat Cher rauf und runter gehört und ich liebe das Album, wo sie mit den roten Haaren, ich weiß nicht.
Love Hurts.
Und irgendwie Cher ist für mich so, das ist wirklich Kindheit. Also die hat meine Kindheit vertont irgendwie oder meine
Cher ist für mich so ein bisschen wie Kylie. Also ich finde so, vielleicht ein bisschen mehr Persönliches in ihrer Musik, aber auch sehr ähnlich in dem, dass die Musik großartig ist mitunter.
Und die steht im Vordergrund quasi, ne?
Und die steht im Vordergrund und sie ist eine fantastische Sängerin, auch wenn sie selber ihre Stimme überhaupt nicht leiden kann, wie sie immer wieder sagt.
Ja.
Aber da ist, also von ihr persönlich, finde ich, oder so konzeptuell ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Die hat halt so die Haarfarben gewechselt, würde ich sagen, viel. Ne?
Also aber dafür ist sie, also was ich sehr schätze, also vor allem in den letzten Jahren, ist sie sehr politisch.
Ja,
also sie twittert oder hat getwittert, jetzt glaube ich, weiß ich nicht, ob sie es noch auf Ex.
Ich glaube, Twitter ist tot.
Twitter ist tot. Ja. Aber sie hat da total kritisch und politisch.
Die scheißt sich halt auch nicht.
Die scheißt sich nicht mehr.
Ja, also das ist auch das Coole dran. Also
die dieses Sohn ist ja quasi auch trans, glaube ich, oder?
Genau, scheiß Bono.
Ja. Und das mochte ich halt auch sehr. Dieses, ich glaube, da ist auch ein bisschen dieses so, ich habe jetzt ein gewisses Alter, mir kann niemand mehr irgendwas sagen.
Voll,
fuck you.
Ja.
Und haut halt raus, links und rechts.
Ja.
Und das liebe ich einfach auch sehr. Und ich glaube auch, die ist auch sehr lustig.
Ich glaube, die ist total cool.
Also Trudy, ja. Aber glaub, Mom, extrem. I am a rich man.
Ja, ja.
Ist doch wohl ikonisch ohne Ende. Ja. So.
Und eine tolle Schauspielerin.
Ja.
Also eine der wenigen, finde ich, die beides total gut kann. Ja. Schauspiel und Musik.
Mehr Jungfrauen
und
küssen besser.
Das ist wirklich ein so toller
Film. Kommt auf die Playlist, der Film.
Ganz viel. Nein, aber der Film.
Gekauft, Olivia. Gekauft. Das haben wir schon geklärt. Kaufen alles.
Aber mehr Jungfrauen küssen besser ist einer der besten.
Weil, wisst ihr, was ich so süß dran finde? Ich finde, man merkt, wie sie dann wirklich Winona Ryder und Christina Ricci so unter ihre Fittiche genommen hat. Ja. Also ich glaube, die war wirklich eine Mom für die
das
beiden.
Das hat sie in irgendeinem Interview erzählt, dass sie, glaube ich, Christina Ricci als junges Mädel, hat sie immer heimlich zu den Besprechungen mit den Produzenten immer versteckt irgendwo. So, du hörst dir das an. Dann weißt du, wie das echte Leben läuft.
Wow.
Und hat ihr dann sofort beigebracht, so funktioniert das Business, weil es ist einfach fucking hart, weil die ist einfach ein junger Kind, was war die, 6, 7, ja. Irgend sowas. Aber hat sie quasi sofort so sehr protective und aber gleichzeitig so, ich bringe dir jetzt was bei, weil ich mache den Scheiß jetzt schon seit, weiß nicht, 40 ja. Jahren. Lern von mir und du bist jetzt quasi bei den Erwachsenen. Du musst jetzt auch die Erwachsenen-Themen anhören und
spannend,
ich erkläre dir das. Ja.
Ich will auch von Cher verstecken.
Ja, ich auch. Cher ist die Mutter, die wir alle gerne hätten.
Die uns versteckt.
Ja, die Mutter, die uns versteckt. Ja.
Wer fehlt uns noch? Nein, nicht Taylor Swift.
Das wird das
mir gut. Fällt niemand mehr ein.
Ja.
Das war's.
Ich glaube, wir haben es mit dem Popcorn.
Wir haben es mit der Popcorn.
Naja, sollen wir über Taylor Swift sprechen?
Ja, komm, jetzt startet's.
Olivia.
Bitte. Na, ich würde dich jetzt gerne als erstes fragen. Also, was ist dein Hot Take on Taylor Swift? Wie stehst du dazu? Es wird erstmal schwer ein- und ausgeatmet.
Ich geb dir eine Brücke. Du bist ja erst später auf das Övre gekommen. Du warst ja, du bist ja kein Fan der ersten Stunde.
Du bist ein Late Swifty, dann sind
ich
wir
ja ein Cheers, Late Swifty. Mhm.
Ein Late Adopter.
Mhm. Ich habe sogar einen ziemlich klaren Pinpoint, wann das war.
Ha,
also ich weiß das Jahr nicht mehr, aber ich weiß den Moment.
Mhm. Trink schnell.
Schnell, bevor mich Cher versteckt. Mein Moment war, als ich Heartstopper geschaut habe, ich glaube die zweite Staffel.
Genau das, das eine Lied.
Und im Hintergrund lief Seven.
Ah, ja.
Und ich habe das irgendwie, und dachte, das ist ein fantastisches Lied, was ist das? Ich kenne das nicht, wer ist das? Wer singt das? Und habe halt irgendwie gegoogelt oder shazamt oder irgendwas. Und es ist einfach Taylor Swift. Und ich dachte, Taylor Swift? So, Shake It Off Taylor Swift, die Taylor Swift.
Ja.
Und haben wir dann das Album runtergeladen.
Das war Folklore, ne?
Ja, Folklore. Mhm. Gekauft, tatsächlich gekauft. Ich kaufe Musik.
Mhm.
Ja. Mhm. Und habe mir Seven, glaube ich, dann 725.000 Mal angehört. Und das war so mein Way in.
Okay.
Und habe da mich so ein bisschen vorgearbeitet. Fearless, Speak Now, First Album, Not My Thing.
No,
da komm ich,
no one's thing,
ja, voll. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, nein, das muss nicht sein. Ich kann mir mal Love Story anhören und We Will Never Ever Be Together. Aber der Rest muss nicht unbedingt auf meine Playlist.
Yeah.
Und habe da quasi so sie für mich entdeckt. Damals war das Midnights Album, glaube ich, gerade aktuell. Und das ist auch mein Favorite Album. Das ist der Sound, den ich mag. Das ist auch das Storytelling, das ich mag. Und wo ich am meisten connecte damit. Wobei sie ganz viele, also ich meine, mir war natürlich Shake It Off war mein Begriff.
Und Blank Space,
war mein Begriff, ja, was wahrscheinlich ihr bester Pop-Song ist.
Ja.
So, also Pop. Auch das Bad Blood mit den 100.000 Prominenten im Video, was dann Madonna versucht hat,
zu kopieren
für Bitch I'm Madonna, wo dann irgendjemand immer so ein iPad hochgehalten hat, wo dann Beyoncé drauf ist oder Miley Cyrus. War total desperate. Jedenfalls habe ich mich dann ein bisschen befasst und habe dann einfach entdeckt, was für eine Bandbreite sie hat. Und das fand ich toll. Ich finde, das ist ein unglaubliches Talent von ihr, dass sie, wo sie Madonna ähnlich ist, sich stilistisch sehr anpassen kann. Und es bleibt trotzdem ein Taylor Swift-Song. Und das ist bei Madonna auch so. Also die hat irgendwie verschiedenste Musikstile ausprobiert und es war trotzdem immer ein Madonna-Song. Und
ja,
das ist bei Taylor Swift sehr ähnlich. Also ob sie jetzt Elektro macht oder Indie oder Country, es ist immer Taylor Swift. Und das finde ich ganz gut bei ihr und glaube ich, ist auch ein Grund, warum sie so populär ist, weil wenn du so eine Bandbreite an Stilen abdeckst, für jeden ist da irgendwo was, wo er connecten kann und reinkommen kann. Mhm. Aber ich finde so ihre popkulturelle Relevanz sind vor allem zwei Dinge, die ich mich nicht erinnern könnte, sie bei irgendeinem großen Popstar jemals so erlebt zu haben. Das eine klingt so ein bisschen, als wäre es gemein, aber es ist einfach die Mittelmäßigkeit. Sie ist uncool. Das ist keine coole Person. Selbst wenn sie versucht, cool zu sein, wirkt das immer so ein bisschen endearing.
Ja.
Weil irgendwie so, du merkst, sie ist einfach total nett und so. Und sie ist nicht so der glamorous Superstar, das du nicht erreichen kannst. Also sie ist einfach ein Girl Next Door und das kommt immer durch. Und sie ist so durchschnittlich, aber in der besten Art und Weise.
Relatable, glaube ich, ist es. Ja.
Und deswegen passt das auch so gut mit ihrer Nähe zu ihren Fans, weil das connected einfach. Mhm. Und das ist auch, wirkt auch authentisch.
Mhm. Ja, dass sie halt auch so Sachen hat, wie das, ihre Mutter ist ja ihre Managerin oder so.
Genau,
also die Family auch, Business. Also das ist auch wirklich so ein Familienunternehmen. Ja?
Genau.
Einfach nur Bullshit. Erinnert mich ein bisschen so an auch Beyoncé mit ihrer Mutter, Tina Knowles, die ja auch quasi mit der schützenden Hand...
alle hässlichen Kostüme von Destiny's Child genäht hat.
Nein, aber das...
Bleiben wir noch kurz bei Taylor Swift, aber
ganz kurze Side-Note, weil die war ja auch von Anfang an immer dabei, weil sie auch die schützende Hand wegen der Musikindustrie einfach drüber gehalten hat.
Ein Momager.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt dann retrospektiv siehst, wie... die Industrie mit jungen Mädels und waren Mädels Anfang der 2000er umgegangen ist, sehr schlauer Schachzug zu sagen, du willst was für meine Tochter, du musst doch mal an mir vorbei.
Just look at Britney.
Ja, und nach dem Auftritt karre ich sie sofort ins Auto und weg. Ja. Und so.
Lass sie von Cher verstecken.
Nein, aber die hat das wirklich sehr, 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 sehr schlau gemacht und ist sicherlich einer der Gründe, warum sie auch so erfolgreich geworden ist.
Ja, und halt auch wirklich noch am Leben ist. Ne? Also, weil, wenn wir jetzt kurz, ganz kurze Side-Note, weil wir kommen nochmal zurück zu Taylor Swift, weil ich will auch deinen Hot-Tag on her. Aber ich meine, wir waren bei Whitney vorhin. Also es gibt einfach, glaube ich, genug Beispiele, wo man einfach sagt...
Zerstört,
weil wir wissen alle, okay, Frauen in dem Business werden einfach verbrannt und verharzt im wahrsten Sinne des Wortes und dann kommen sie als Opfer irgendwie raus und müssen sich irgendwie noch einmal zusammensetzen. Ich glaube, bei Britney ist der Zug abgefahren, ehrlicherweise. Das ist einfach zu schlimm, was da passiert ist.
Ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe es auch, wenn du von Kindesbeinen an in Wahrheit reingedroschen worden bist in diese Karriere.
Du musst eine Maschine sein.
Ja. Nein, also das gibt ja immer wieder Erzählungen, dass ja die gesamte Familie war dahinter, wir machen dich zum Popstar, kostet es, was es wolle.
Ja. War ja auch der Vater der Manager.
Family Business, aber
gone wrong. Ja, genau. Und reingepusht, bis zu dem Punkt, dass man so, wir nehmen jetzt alle deine Rechte weg und du bist jetzt nur noch unsere Marionette, die für uns Geld drucken geht. Und der einzige Ausstieg war ja wirklich, dass irgendwann, gibt es glaube ich eh sogar in der Doku.
Free Britney?
Nein, gar nicht. Lang vor Free Britney, wo sie dann bei einem Auftritt einfach von der Bühne gegangen ist und dann nicht mehr aufgetreten ist. Weil das war ihr einziger Ausstieg, dieses, ich mache nicht mehr mit. Ihr könnt mich physisch nicht zwingen, auf diese Bühne zu gehen. Ich trete nicht mehr auf. Und dann hat erst der ganze Rechtsprozess begonnen, natürlich die Free Britney-Szene und der Außendruck etc. Aber du musst dir das mal vorstellen, dass du halt, du wirst entmündigt als, weiß nicht, Frau Anfang 30 und musst trotzdem gute Miene zum bösen Spiel machen und weiterhin wirst ja quasi, sorry für den Begriff, als Sklavin gehalten in der Entertainment-Industrie bis zu dem Punkt so, du hast eine Spirale, die darfst du dir nicht entfernen lassen, weil wir entscheiden über deinen Körper.
Ja.
Also das ist einfach...
So American.
Ja, nein, very American.
Fast
ein Vorbote
über Amerika von heute. Ja, das war einfach der Vorbote. Deswegen denke ich mir so, bitte tanz auf Instagram, bitte tanz mit den Messern. Du solltest eigentlich mit dem Baseballschläger durch die Straßen laufen und wir sollten dich einfach lassen, weil was dir angetan wurde, ist einfach... wirklich hart. Das ist einfach wirklich moderne...
Auch von der Presse dann
auch. Ja, von der Presse sowieso. Ja, aber wenn du halt aus der eigenen quasi Kernfamilie bis hin zur Presse kannst von ja allen Seiten trauen, ne? Nur noch auf dich draufgeschlagen wurde und du nur missbraucht wirst in Wahrheit, denke ich mir so, bitte tanz, bitte dreh durch, ich erwarte von dir auch keine Musik mehr.
Und ich glaube leider, Britney Spears ist so ein bisschen der Roadkill der Popmusik, weil ich finde, ihr Fall, man hat das dann alles in den Dokus von den Spice, also es gibt ja diese tolle Spice Girls Doku zum Beispiel.
Ich habe sie alle geschaut.
Was ist denn diese ARD-Dreiteiler oder so irgendwas, glaube ich, war
das, oder? ZDF-Info war das.
Welche meinst du?
Ich glaube, von ARD war das mitproduziert, so ein Dreiteiler.
Es gibt eine zu Reunion, Giving You Everything heißt sie.
Okay,
die schaue ich gut. Mindestens einmal im Jahr.
Wirklich? Ja. Oh Gott, das muss ich mir heute Abend anschauen. Kriege ich sofort Gänsehaut, mache ich. Danke.
Tun wir auf die Playlist.
Ja, genau.
Mit Mermaids.
Wir machen eine YouTube-Playlist diesmal auch mit Mermaids und
ich glaube, wir müssen selber diese Folge anhören, um zu remember,
was da... Ich habe schon vergessen, was alles auf
die Playlist.
Choice die Wahlen, habe ich weiß ich
nicht. Vielleicht machen wir die KI da an. Für.
Nein, aber also ich finde, bei Taylor Swift ist einfach wirklich so dieses... im besten Sinne des Wortes mittelmäßige, nothing is special, so, das ist das, was bei ihr total special ist. Also wenn ich jetzt, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, und das ist schon ziemlich spannend auch, ich finde, sie ist einer der wenigen großen Female Popstars, der vornehmlich für Frauen ist.
Ja.
Ja.
Weil du hast ganz viele Female Popstars, die vor allem Gays bedienen und Frauen.
Oder
und so,
Male
Gays.
Ja.
Und bei ihr ist es sehr spezifisch, dass es sehr stark in Richtung weibliches Publikum geht. Frauen, Mädchen, Frauen allen Alters.
Ja.
Wissen wir seit der Eras-Tour, dass da quasi von der Oma bis zum Säugling irgendwie alle irgendwie Pailletten sich umgeworfen haben und die Bridge von Cruel Summer gekrölt haben. Mhm. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Also sie hat auch eine Gay-Following, natürlich. Ja. Du kannst kein großer weiblicher Popstar sein, eigentlich ohne eine Gay-Following.
Ja, wir sind die Ersten.
Ja, meistens. Bei Taylor Swift eben nicht.
Ja, ja,
also bei Taylor Swift, finde ich, kam das dann für mich auch ein bisschen kalkuliert mit Lover. Mit Lover-Album und You Need to Calm Down, wo sie sehr bewusst quasi die Queer-Community adressiert hat.
Ja, das war auch das erste Mal.
Ja.
Aber da war sie vorher auch nicht politisch. Also das war ihr erster Akt sozusagen.
Ja, voll. Ja. Und wo sie aber auch wirklich quasi, für mich wirkt das ein bisschen auch so, also ein strategischer Move, diese Community jetzt auch dazu zu holen. Aber die Mädels und die Frauen... die waren vorher schon da.
Ja.
Und das ist normalerweise ist es fast umgekehrt. Das sind zuerst die Gays und dann kommen irgendwie Frauen dazu und dann irgendwann hast du einen coolen Emo-Kid, der zu Toxic tanzt, dann später noch. Aber das finde ich extrem spannend bei ihr. Mhm. Und das kommt alles aus ihrer Perspektive, aus ihrem Songwriting, aus ihrem Erleben. Und finde ich sehr interessant.
Ja. Ja, ich glaube, bei ihr ist der Faktor eben dieses Relatable, was wir schon gesagt haben, weil ich finde es schon auch wirklich witzig, weil ich bin ja auch ein Late Swiftie. Ich habe ja erst durch die Netflix-Doku Miss Americana, das war in der Pandemie.
Das ist dein Giving You Everything von den Spice Girls-Doku, die du quasi regelmäßig schaust. Ja.
Genau. Gibt mir immer ein gutes Gefühl, weil ich die so, also wirklich, dass ich habe mir jetzt diese Disney Plus Sechsteiler-Doku-Serie angeschaut. Super.
Okay, cool.
Also gut, ich meine, ich werde dir sagen, dass es großartig ist, weil es einfach.
Ja, gut, bei dir kann man einfach die Sucht hinsetzen und sagen: So, hier ist das Telefonbuch, lies vor und du findest es großartig. Es
Otherwise known as the Showgirl-Album.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, weil das ist vielleicht.
Nein, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Tut mir leid, wir wiederholen uns jetzt hier nicht.
Nein, aber.
Dreh sein Mikro ab, Olivia. Endlich. Swifties unite.
Nein, aber es ist so ein bisschen lustig, weil was mich an ihr fasziniert, ist nicht unbedingt die Musik, die sie raushaut. Das kommt bei mir immer danach. Ich fand durch diese Doku, hat mich erstmal fasziniert, wie viel, weil man da sehr viel gesehen hat, hinter den Kulissen halt. Wie viel Spaß die am Songwriting hat. Und sie sagt ja immer von sich selber, sie ist Songwriterin und weder Performerin und auch nicht Sängerin.
Ja.
Fair enough, weil sie nicht die beste Stimme hat. Aber ich glaube...
Wird auch in diesem Meme eben genau dort eingeteilt, meistens als Songwriter.
Ja, aber ich finde das auch völlig okay, weil sie behauptet das nicht von sich und du merkst einfach nur, das, was sie will, ist Geschichten erzählen und sie macht das so, ja, Madonna war da sicher sozusagen die Wegbereiterin, weil ohne die weiß ich nicht, ob sie das jetzt so... sich überlegt hat, aber wenn du so denkst, deswegen war, glaube ich, die Eras Tour auch so erfolgreich und deswegen tut es immer noch so weh, dass ich sie nicht gesehen habe. Aber was die halt einfach gemacht hat, ist immer Alben rausbringen für die Fans, weil diese Fankultur ist wirklich für mich, glaube ich, relativ einzigartig. Also so habe ich das noch nicht mitbekommen von einem anderen Artist, dass die so sehr diese Rückkopplung haben. Und es gibt einfach viele spannende Interviews, die man sich so anschauen kann, wo du einfach merkst, okay, wenn die Swifties reden, und die sagen eigentlich immer alle das Gleiche, es gibt immer die Phase in ihrem Leben, wo sie das Album hören können. Dann gibt es die Phase in ihrem Leben, wo sie das Album hören können. Das heißt, sie spricht eigentlich in dem Moment nur aus. Danke, mir wurde das Mikro hingeschoben.
Sprich da rein. Wir sind sowieso raus. Wir gehen jetzt mal in den Rauchen raus. Ja.
Nein, aber es ist so, ich glaube, das macht sie so erfolgreich. Dieses Relatable ist es eigentlich. Weil sie es schafft, mit ihrer Musik in irgendeiner Form auszudrücken, was die meisten, und du hast das schon gesagt, glaube ich, auch wirklich Mädchen, Frauen. Man kann mit der Musik wirklich extrem mitwachsen, weil man immer das irgendwo so einen Anschluss finden kann, sagen kann, ah, heute, weiß ich nicht, bin ich heartbroken, da kann ich das hören. Oder eben das Lover-Album, was du schon angesprochen hast, zumindest, also das war schon wirklich das wahrscheinlich progressivste Album von ihr in dem Sinne, weil sie so politisch, aber immer so verpackt. Also weißt du, was ich meine? The Man ist ja zum Beispiel auch so ein Song, wo du sagst, ja, okay.
Mag ich leider gar nicht.
Was?
Mag ich gar nicht.
Wirklich nicht? Nein, ich es ist auch nicht mein Favorite, aber You Need to Calm Down finde ich zum Beispiel viel besser. Aber es war irgendwie so ein, okay, da wird jetzt auf eine Art von Pop-Song wird den Leuten auch vermittelt, hey, schau dir mal an, was Männer für Vorteile in unserer Gesellschaft haben. Und das ist irgendwie so, ich glaube, dadurch, dass sie halt so groß ist, hat sie es halt geschafft, dass das so ganz langsam immer reinsinkt. Weißt du, wie so irgendwie manipulativ fast schon. Auf so eine ganz, du hörst das immer wieder und irgendwann mal checkst du, was sie damit eigentlich sagen will. Und das macht sie, glaube ich, wirklich sehr großartig. Und eben, weil sie vielleicht auch durch ihre Mom-Managerin und diese Familienunternehmen nicht irgendwie, zumindest in den Dokus, finde ich, kommt so rüber, die hat jetzt nicht den Bezug zu, also ihr ist sehr bewusst, glaube ich, wer sie ist und was sozusagen ihre Größe ist.
Ja, ja.
Und gleichzeitig, glaube ich, versucht die einigermaßen immer noch die Bodenhaltung zu bewahren.
Ja,
und da,
was zunehmend schwieriger wird.
Ja, was zunehmend schwieriger wird. Und da muss man sagen, dass auch das schätze ich, weil sie das ja auch immer natürlich in ihrem, also die hält wirklich das Narrativ, ihr eigenes Narrativ in der Hand.
Ja,
die hat das nie aus der Hand gegeben. Und das muss ich sagen, Chapeau, weil wir haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wo jeder fremd definiert hat, wer diese Frau ist und was sie zu sein hat. Und was sie halt einfach total smart gemacht hat, ist, egal was auf sie geworfen wurde, du datest zu viele Männer, ja, dann hat sie irgendwie Blank Space rausgebracht. Ja.
Ich finde, es ist bei ihr ein bisschen, darin ist sie extrem gut, also dieses Umzukehren und ich finde, das ist auch ein bisschen das Problem am letzten Album, dass sie so in diesem Opfernarrativ gefangen ist. Also sie hat das Gefühl, sie muss sich immer wehren und sie muss immer so das retournieren, was sehr lange cool war, weil sie irgendwie so, ja, das ist halt dieses blonde Mädchen, das mittelmäßig ist und so. Aber es funktioniert halt nicht mehr so gut, wenn du der meistbezahlte Popstar bist, eine Billionärin bist und dann quasi so gegen Charlie XCX raushaust. Ja, das ist halt, funktioniert halt nicht mehr. Ja, weil da bist du dann die böse, reiche Milliardärin, die eine arme Independent-Pop-Musikerin aus Britain, die nur kokst, irgendwie auf die eintrischt. Ja,
ja. Ja, aus der
Ecke, weil du das angesprochen hast, wer mich da halt tausendmal mehr anspricht,
ist Lana Del Rey.
Nein, komplett, komplett anderer Name, Alanis Morissette.
Ja, aber bevor, letzte Sache möchte ich noch zu Taylor Swift, weil du diese Doku angesprochen hast, weil die Eras Tour zum Beispiel, ich glaube nur, warum das so erfolgreich war und auch wirklich so gut funktioniert hat, dieses Love Fest eigentlich, das war ja eine riesige Love Parade.
Voll.
Und zwar wirklich, und das war wirklich dieses, was man auch in Wien gespürt hat, als dieses Konzert abgesagt wurde, da hast du nicht die Leute, die sich ansaufen und dann irgendwie Schlägereien anfangen.
Nicht so wie wir.
Nein, aber einfach, das ist, darum ging es nie. Es ging eigentlich nur darum, sozusagen Spaß zu haben. Und ich glaube, dass diese, in der Doku kommt das ganz gut noch raus und dann, ja, Alanis Morissette unbedingt, aber zum Beispiel diese...
Du bist abgefahren.
Nein, in dieser,
she had her moment.
In dieser Doku kommen zum Beispiel auch die Tänzerinnen zu Wort und die Sängerinnen dahinter und so. Und was die halt gemacht hat mit der Eras Tour ist, wenn ihr darauf achtet, man kennt mittlerweile diese, zum Beispiel diesen Cam... Den einen Tänzer.
Das ist der kräftigere, oder?
Ja, genau.
Und dann gibt es noch den hotten Kroaten.
Ja, auch. Und es ist halt einfach so, da ging es nie darum, dass die Background-Tänzer waren, Tänzerinnen, sondern es ging wirklich darum, Individuen zu zeigen on stage, die auch verschiedene, Hautfarben haben und was weiß ich. Und das ist schon interessant, weil wenn ich so denke an Beyoncé, haben wir vorhin zum Beispiel nochmal gehabt, ich weiß es jetzt nicht, weil ich nicht so auf dem Konzert war, aber ich glaube, es war früher relativ normal, dass du Background-Tänzerinnen hast, und es gibt ein anderes Beispiel offensichtlich hier zu meiner Rechten, wo du sagst, okay, da dürfen die Leute auch irgendwie ihre Persönlichkeit mit reinbringen. Und das finde ich schon extrem wichtig, weil wenn du sagst, du bist, also diesen Anspruch hat sie, glaube ich, schon immer, dass sie irgendwie sagt, sie möchte auch in welcher Form auch immer zeigen, es ist eine Vielfalt. And now you, and then you.
Ja, und dann das beste Beispiel dafür, dass Madonna der Blueprint ist for everything, bei der Confessions Tour, oder wie das ja schon gemeint hat, wo sie auf einem Spiegelkreuz zu Lift a Tell auf die Bühne geschwebt ist, das Intro zu dem Song waren eingesprochene Texte von ihren Tänzern, die quasi so trying moments aus ihrem Leben erzählt haben. Abuse. Einer war in einer Gang. Also quasi genau das, was Taylor Swift jetzt auch mit ihren Tänzern macht, wo einfach die Tänzer in den Vordergrund gerückt worden sind und deren Geschichte.
Und das ist aber wirklich, also ich finde, wenn du diese Macht hast, ist ja wurscht jetzt, ob das Taylor Swift ist oder Madonna, aber dann finde ich das einfach wirklich, das ist Größe.
Voll.
Dann zu sagen, nicht, ich bin jetzt hier, ihr müsst den Fokus auf mich haben, sondern euch muss klar sein, wer da alles mitarbeitet.
Ja, und auch, dass sie quasi hunderte, tausende an Dollars auszahlt an ihre Truck-Driver von der
Eras-Tour.
Finde ich einfach, also ich meine, das ist toll. Das finde ich echt, da denkst du dir irgendwie, okay.
Wertschätzung halt.
Wertschätzung, und das erwarte ich mir von einer Billionärin, die einfach weiß, dass sie ohne diese Leute einfach, könnte das nicht stattfinden.
Erwarten wir von einer Billionärin? Was erwarten wir von einem Billionär, frage ich mich da, weil da gibt es ja auch immer ganz interessante
Instagram-Memes.
Nein, aber also ich habe jetzt Billionäre mitgemeint. Also das erwarte ich mir von jemandem, der so reich ist,
und
dass er einfach auch schätzt, wer da für ihn arbeitet oder wer für sie arbeitet und das honoriert, dass diese Leute quasi an deinem Erfolg maßgeblich beteiligt sind.
Ja.
Und das geht vom Truckdriver über Cleaning Ladies bis was weiß ich.
Aber das meine ich nur, weil sie ja scharf kritisiert wurde für ihren Billionär-Status.
Ja.
Und da denke ich mir so, okay, sie hat es auch gemacht. Aber es ist wirklich wieder Double Standard, weil was machen die Liste an Billionärs, die halt vor ihr sind?
Nein, nichts.
Was ist dein Lieblings-Taylor Swift-Album? Lover, oder?
Lover.
Ja. Vier ist deines? Hast du eines?
Nein.
Nee, hast du einen Lieblings-Song? Sag mal irgendwas zu Taylor Swift, bitte.
Es geht halt tatsächlich an mir vorbei. Ich mag einzelne Lieder, aber ich könnte es dir jetzt
Dreh sein Mikro ab, Olivia.
Nein, ich könnte es dir jetzt weder in ein Album noch in eine Ära, oder ich kann mich zu wenig damit beschäftigen. Also ich glaube, es spricht mich einfach auch zu wenig an.
So wie bei Milana Del Rey.
Nein, aber es gibt ja, spricht mir jetzt auch nicht so. Also ich konnte mich nie stark drauf einlassen, in dem Sinne, aber es geht einfach an mir vorbei, weil, das kennst du, es gibt so Pop-Phänomene, wo du denkst, das sollte ich eigentlich mögen. So on paper sollte es genau meins sein, und dann aber so, es klickt aber nicht.
Ja.
Und so geht es mir mit Taylor Swift, es klickt einfach nicht.
Ja, so, vielleicht kommt das noch. Also hat bei mir auch ganz lange nicht wirklich geklickt und dann irgendwann war es so.
Ich glaube aber, je mehr man auch wirklich in den Background schauen kann, desto eher kann es klicken. Ja. Weil die Musik an sich, das verstehe ich, dass das nicht
unbedingt. Ja, aber auch der interessiert mich nicht so.
Hast du Miss Americana geschaut?
Ja, habe ich geschaut. Und dann sind wir so,
hast du die neue Showgirl Eras Tour Doku geschaut?
Nein, habe ich nicht.
Eras.
Ich
wir leiden schon.
Ja,
okay. Wir kommen jetzt noch zu Alanis Morissette.
Nein, das habe ich jetzt noch.
Wir haben sie nicht erwähnt.
Lange drüber sprechen.
Das ist keine
Nein, ist überhaupt nicht Pop, aber ich denke mal so, ist auch so Singer-Songwriter und war damals revolutionär.
Ja, wirklich ja. revolutionär.
Also in den
Mid-90s. Oh, ich war so ein Fan.
Mhm.
Das erste Album ist bis heute noch rauf und so
runter. Wie heißt der eine Song, den du so gut findest mit dem Betrayal?
You Oughta Know.
Ja, genau.
Aber ich mag alles auf dem Album.
Hat sie mit Taylor Swift live gesungen. Hat Taylor Swift sie auf die Bühne geholt, ja.
Mhm. Okay.
Mhm. Mit Madonna hat sie Don't Tell Me. Also Madonna hat Taylor Swift auf die Bühne geholt und sie Don't Tell Me spielen lassen.
Okay, das kenne ich gar nicht.
Ja. Und mit Kylie hat sie I Will Survive gesungen.
Genau.
Was ich auch sehr
und,
toll.
Und La La La.
Ja.
Ja, gut, also ich meine, Alanis Morissette ist schon auch, finde ich, ein, also zumindest Ironic. Das ist schon Popkultur. Also da würde ich sie schon einordnen.
Popkultur auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber sie ist jetzt nicht so die klassische Pop-Sängerin.
Nein, gar nicht. Aber ich finde es halt trotzdem spannend, dass es so unter Anführungszeichen Ausnahmekünstlerinnen gibt, die halt diese Formel, diese Pop-Formel gar nicht haben, aber trotzdem so einen riesen Erfolg haben.
Ich glaube, bei Alanis war das ein bisschen so, die hat profitiert davon, dass da am Anfang der 90er so Grunge und diese... Ja. Musikrichtungen ziemlich populär waren und dann ist sie gekommen und ihres war auch
raw.
Rocky und raw, aber es war trotzdem gefälliger und melodiöser und da war einfach, und ich glaube, sie hat quasi diesen Step in den Mainstream dann gemacht.
Ja, und ich glaube, es war eine gute Antithese zu diesem high-polished Pop, der so friktionslos ist und der so schön und glossy ist, dass dann halt was komplett anderes stattfindet, was sehr aneckt bis zum gewissen Grad und einfach auch sehr relatable ist.
Mhm.
Das hat sie, glaube ich, gut genutzt. Aber die fällt für mich halt auch komplett in diese Singer-Songwriter-Ecke, weil
was ich liebe, vor allem auch an You Oughta Know, ist, dass es so was glaube ich, nicht immer so häufig stattfindet in der Popmusik, dass du Female Rage erlebst.
Oh ja,
eine Frau, die sich ihre Wut aus dem Leib brüllt.
Ja. Und es ist nicht Courtney Love.
Courtney Love. Ja, aber das ist tatsächlich auch, also ich finde, Courtney ist ein Beispiel dafür, die wirklich rausgebrüllt hat, quasi ihren Schmerz in den Engen und ihre Wut.
Weil
das ein Gefühl ist, das, glaube ich, Frauen nicht wirklich zugestanden
wird. Ja.
Und wurde halt auch sehr gehasst natürlich von allen Seiten, aber war auch eine der ersten, die gesagt hat, so, wenn
nicht mit Harvey Weinstein.
Genau, wenn Harvey Weinstein dich ins Hotelzimmer einlädt und lange vor MeToo, lange vor MeToo. Und
der war wenigstens sehr, alles scheißegal.
Sehr, sehr verkannt.
Ich finde, also wir haben ja unsere es gibt diesen popkulturellen Moment bei den MTV Music Awards.
So toll.
Wo Madonna und Courtney Love aufeinandertreffen.
Mhm. Ja.
Madonna wird gerade von Kurt Loder interviewt, ich glaube, es war 95.
Großer MTV-Moderator
und sie erzählt es und auf einmal irgendwie fliegt etwas durchs Bild und Madonna ist auch so, Moment. Und es stellt sich heraus, dass unten, quasi sie waren auf so einem Podest und unten steht Courtney Love und wirft ihre Compacts nach Madonna. Und dann filmt sie irgendwie runter und unten steht Courtney Love und wankt so vor sich hin und brüllt und so und du verstehst kein Wort. Und Kurt Loder sagt dann irgendwie so, ja, wollen wir sie raufbieten? Und Madonna so, oh Gott, please don't. Und kommt auf dieses Aufeinandertreffen. Aber ich finde, was so toll ist, abgesehen davon, dass es unglaublich lustig ist.
Ja, es ist sehr lustig, ja.
Weil Courtney Love halt irgendwie dort hängt und irgendwas lallt von ihm, von was auch immer, und dann hockt sie am Boden und irgendwas. Yeah. Aber ich finde, Courtney Love ist so die Anti-Madonna.
Ja.
Mhm. Also sie sind sich irgendwie auf eine Art und Weise sehr
total ähnlich.
Beide sind blond gefärbt, rote Lippen.
Mhm. Ja.
Aber sie sind genau das Gegenteil von einer Madonna ist all about control und Courtney Love ist all about being out of control.
Ja.
Und die zwei aufeinandertreffen zu lassen, ist einfach so ein magischer Moment, weil sie quasi so beide Enden von einem Spektrum sind.
Aber sie so ähnlich sind in Wahrheit.
Wahrheit.
Ich glaube, dass die würden sich auch gut verstehen.
Beide sind rebellious, beide sind laut, beide sind Female Empowerment, sie stehen für Female Empowerment, beide wollen etwas, beide wollen der Gesellschaft den Mittelfinger zeigen und so, dem Establishment.
Ja.
Aber sie sind einfach komplett aus anderen Welten. Und ich liebe diesen Moment nach wie vor.
Ja, der ist super. Ich glaube, wir müssen uns nachher ganz viel Sachen noch auf YouTube anschauen.
YouTube-Playlist, ich sag's ja.
Apropos, bevor wir zum Abschluss kommen.
Wir geben uns jetzt die Hände.
Es werden Küsse durch den Raum geworfen.
Und Hände gereicht.
Wir wollen jetzt
und
noch
von Cher versteckt.
Wir singen jetzt Kumbaya.
Bevor wir bevor wir uns von Cher verstecken lassen. Was ist denn dein Taylor Swift-Song
für Gott, unsere Playlist? Oh Gott, nein, nicht
schon. Ja, doch, ich darf nicht.
Mein Taylor Swift-Song?
Für unsere Playlist.
Ich denke nach. Es ist noch nicht vorbei. Ich denke nach. Ich glaube, ich weiß es.
Ja.
Es ist nämlich der Taylor Swift-Song. Ich habe ein Friendship Bracelet,
ja,
das ich mir erbettelt habe quasi. Also eine liebe Kollegin von mir, hallo Locke, hat mir eines gemacht. Ja. Mit einem Songtitel drauf, von einem Song, den ich zu dem Zeitpunkt, wo sie mir das Friendship Bracelet gemacht hat, am meisten gehört habe. Mhm. Das ist natürlich von Midnights. Mhm. Und das ist Midnight Rain.
Mhm.
Ich glaube, den will ich drauf tun.
Das ist gut.
Fantastischer Song. Mhm. Auch sehr klug. Mhm. Mit ihrer Stimme, die so verzerrt ist, zu einer Männerstimme quasi. Mhm. Und irgendwann singt sie dann den Refrain, aber mit ihrer Stimme. Mhm. Ein Song über verlorene Möglichkeiten, einer Beziehung, die quasi nicht stattgefunden hat, weil beide was anderes wollten. Mhm. Sehr reflektiert. Ein fantastischer Song. Mhm. Liebe ich sehr.
Vielen Dank dafür.
Ein Deep Cut.
Ich poste mich dann schon.
Wir müssen jetzt kommen. Jetzt nennen einen Taylor Swift Song, den wir auf die Playlist tun.
Ich schmeiß einfach Karma drauf.
Ja, bitte.
Gut, ja, weil es ein gutes Lied.
Karma is a cat.
Ja. Nein, das mag ich, weil das hat einen guten Flow.
Ja.
Das mag ich sehr.
Mit oder ohne Ice Spice?
Kenne ich nicht mal. Ich kenne die Version nicht mal.
Ohne, oder? Wir sind uns einig.
Ja, wir machen ohne. Ja. Das war wunderschön mit dir heute.
Das war fantastisch.
Ja. Das war fantastisch. Kommst,
so, mit Musik sind wir fertig. Das nächste Mal kommen TV-Serien. Ja,
genau. Wir haben zu TV-Serien ganz viel zu sagen.
Wir haben sehr viel zu sagen.
Ich glaube, es wird Roseanne, auch so, du übernimmst Golden irgendwann nochmal hier diesen Podcast. Also wir haben ein bisschen
Vorlegen. Ich lade euch ein. Wollt ihr keine Sorgen machen.
Relativ geschminkt.
It's possible, if you want me to. It's possible.
So, meine Lieben, es war sehr schön mit euch.
Es war wunderbar.
Es war
vielen
fantastisch.
Dank, dass
danke,
du da warst.
So
einmal
Spaß
noch mal
gemacht.
Hier anfassen. Einmal anfassen.
Sieht deinen Rock aus.
Wir machen jetzt nächste Flasche auf.
Folge Flasche, was auch immer.
Ja, ziehen unsere Röcke aus und tanzen in das neue Jahr.
Ja.
Ja, und ich in Olivias goldenem Lamero.
Das kannst du haben. Ich schau mal, wie gut ich bin. Ich bin ja angezogen mit dieser aufgeritschten Strumpfhose drunter.
Machen wir neu.
Ist sehr, sehr, sehr tailor-coded. Fearless.
Ja. Oder Courtney Love. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Das Beste aus beiden.
Grenzen sind fließend.
Genau.
So, meine Lieben, es war sehr schön. 1:20 haben wir jetzt.
Ja.
Und 1:20. Nächste Woche geht's weiter. Wir wissen noch nicht, womit.
Ja.
Mit dem
wir lassen uns selber überraschen. Matthias wird das dann übernehmen, ne?
Matthias
ich lasse mir etwas einfallen.
Ja. Matthias ist jetzt ab sofort immer dabei. Habt es gut.
Tschüss.
Bye bye.
Ciao.